Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Netzpolitik.org-Podcast, der heute eine Themenausgabe ist, denn wir wollen über den ZDF-Fernsehrat sprechen. Und mein Name ist Constanze Kurz und ich habe zwei Gäste. Und das sind einmal Professor Leonhard Dobusch, den ich gleich noch ein bisschen genauer vorstelle, und zum zweiten Laura Christine Krause, die ich auch gleich noch mal vorstellen werde. Vielleicht haben es einige gehört. Es gibt eine Neubesetzung im ZDF-Fernsehrat, nämlich genau Laura Christine Krause. Und da haben wir den Podcast zum Anlass genommen, darüber mal zu sprechen. Und zwar über den Fernsehrat an sich natürlich, über die Themen, die dort so besprochen werden, über die Bilanz, die Leonhard Dobusch vielleicht ziehen wird, und natürlich über die Zukunft. Denn wir wollen natürlich ein bisschen hören, was Laura so vorhat und wo ihre Schwerpunkte liegen werden. Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und dann legen wir jetzt einfach mal los, indem wir ein bisschen mit den so einführend was sagen zu den Gästen. Und ich fange mal, obwohl man eigentlich Ladies First macht, mal trotzdem mit Leonhard Dobusch an, weil er ist ja derjenige, der den Fernsehrat verlässt. Und ich traue mich jetzt mal, ihn zu beschreiben. Also er ist einmal Wirtschaftswissenschaftler und Professor in Innsbruck, im schönen Österreich. Und ich würde ihn so einsortieren als kritischen Wirtschaftswissenschaftler. Und sieht man auch sehr deutlich daran, dass er der wissenschaftliche Chef des Momentum-Instituts ist. Und der kurze Blick auf die Veröffentlichungen dieses Instituts zeigt eine sehr kritische Herangehensweise, vielleicht auch ein bisschen, ich würde sagen, innovative Herangehensweise an die Wirtschaftswissenschaften. Und der hat auch einen Schwerpunkt im Urheberrecht. Habe ich dich damit gut beschrieben, Leonido?
Ja, ich finde, du hast weggelassen, dass ich seit mittlerweile 2011, also über 10 Jahren, sehr regelmäßiger Autor bei netzpolitik.org bin. Also ich finde, das fehlt schon in meiner Bio.
Na, ich glaube, deine Bio ist auch noch ein bisschen umfänglicher. Aber auf jeden Fall kann ich mich noch gut erinnern an deinen Antritt beim ZDF-Fernsehrat. Denn die Süddeutsche Zeitung hat damals so einen schönen Titel gehabt, das ZDF hat jetzt Internet. Und da werden wir ein bisschen drüber sprechen gleich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Laura. Laura ist, glaube ich, ein bisschen weniger bekannt, denn die hat ja nicht ein paar Jahre im Fernsehrat gesessen und sehr transparent darüber berichtet. Aber sie ist verbunden mit der Geschäftsführung von More & Common Deutschland. Und da würde mich schon mal interessieren, wer das jetzt nicht kennt, was macht More & Common Deutschland und wie kam es dazu, dass du da die Chefin bist?
Ja, hallo erstmal. Genau, More & Common ist eine Organisation, die sich dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt widmet. Und die gibt es in mehreren Ländern, in Großbritannien, in den USA, in Frankreich und seit 2018 in Deutschland, wo ich das tatsächlich auch aufgebaut habe oder das Gefühl habe, es eigentlich immer noch aufzubauen. Und gegründet wurde More & Common wirklich aus diesem Gefühl, dass auch in westlichen Demokratien Dinge ins Rutschen geraten, dass die Demokratie nicht mehr ganz so stabil ist, dass Diskurse nicht mehr möglich sind, vor allen Dingen nicht über gesellschaftliche Trennlinien. Und More & Common leuchtet Gesellschaft aus, kann ich gerne gleich auch im Kontext zum Öffentlich-Rechtlichen noch ein bisschen was zu sagen. Und mir ist das Ende 2017 begegnet, in so einer Zeit, wo ich selber ganz viel nachgedacht habe, was kann man eigentlich machen, wo ich mir viel Sorgen um die AfD gemacht habe, wo ich mir viel Sorgen wegen Trump gemacht habe. Und dann ist mir dieses Konzept More & Common begegnet und ich habe damals gesagt, okay, das sieht nach einer guten Wette aus, das würde ich gerne machen. Und so fühlt sich das auch immer noch an.
Ich finde es eine interessante Namensgebung. Also wird man im Deutschen Zusammenhalt nennt und im Englischen dann Common. Finde ich ganz interessant, weil ja das Thema der Commons als sozusagen Gemeingüter durchaus für den Fernsehrat ziemlich gut passt. Und über den wollen wir ja heute sprechen. Und vielleicht finden wir ja nachher nochmal zurück zu diesem Thema Zusammenhalt, denn da kann man ja nur mehrere Ansatzpunkte finden bei der Arbeit des Fernsehrates. Also der Fernsehrat ist ein Aufsichtsgremium in erster Linie, nicht wahr? Und vielleicht wäre das schön, wenn Leonido mal ein bisschen darüber sagt, wie ist er zusammengesetzt und wie sieht es denn aus, ganz praktisch oder vielleicht erstmal theoretisch oder dann praktisch mit der sogenannten Staatsferne?
Ja, also zunächst muss man sagen, und ich glaube, das ist ja bisher noch gar nicht gefallen, ich war ja die 6 Jahre, die ich da jetzt im Fernsehrat war, das erste Mitglied für den Bereich Internet. Das steht wirklich so im ZDF-Staatsvertrag. Und warum hat man sich diesen Bereich ausgedacht? Warum gibt es den Bereich Internet erst seit 6 Jahren? Weil das Internet gibt es ja schon länger. Und auch den Fernsehrat gibt es schon länger. Aber der Hintergrund ist, dass 2014 das Deutsche Bundesverfassungsgericht in einem Urteil entschieden hat, dass die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also ARD, die einzelnen ARD-Anstalten, die haben ja alle ihre eigenen Rundfunkräte oder auch eben der ZDF-Fernsehrat nicht staatsfern genug seien. Das heißt, dass da zu viele Politiker und Politikerinnen drinnen gesessen sind. Die hat man beschränkt auf ein Drittel. Man hat dann gleichzeitig auch noch den Fernsehrat damals von, glaube ich, 74 auf 60 Personen verringert und hatte aber dann immer noch ein paar Plätze, die unbesetzt waren. Man hat zwar zum Beispiel bei den Kirchenvertretern und Vertreterinnen die alle drinnen gelassen, also es sitzen da immer noch zwei Leute für die katholische Kirche, zwei Leute für die evangelische Kirche, dann noch wer von der Diakonie, dann noch wer von Caritas. Also dann gibt es jetzt welche quasi für andere Religionen auch. Also es ist, Religionen sind gut vertreten. Und zwar nicht also nur wenn, im Fernsehrat.
Da unterbreche ich nochmal kurz. Du hast das Urteil angesprochen, da steht, hattest du auch schon gesagt, ein Drittel Parteipolitiker. Aber wie ist es gemeint? Parteinah oder tatsächliche Parteipolitiker und wie ist die Praxis?
Naja, also ich möchte noch ganz kurz sagen, dass man, also was man gemacht hat, ist, man hat sich dann halt andere Bereiche noch ausgedacht. Also eigentlich hat jedes deutsche Bundesland sich einen Vertreter, eine Vertreterin, einen Bereich noch ausgedacht oder hat sich gemeinschaftlich geeinigt darüber und dann die Bereiche verteilt. Und prinzipiell ist es so, dass eben diese Vertreter gesellschaftlicher Bereiche der Idee nach die gesellschaftliche Vielfalt abbilden sollen. Da gibt es aber immer das Problem, dass natürlich da vor allem Verbände dann halt vorkommen. Deshalb sind da Gewerkschaftsvertreter drinnen, eben Kirchen, auch Arbeitgeberverbände. Man hat natürlich versucht, das immer auch weltanschaulich irgendwie auszubalancieren. Und gleichzeitig gibt es eben auch Bereiche, wo so eine verfasste Vertretung nicht da ist, die aber gesellschaftlich wichtig sind oder wichtiger werden. Und die hat man dann versucht, eben in dieser Neuordnung des ZDF-Staatsvertrags mit zu erfassen. Und eine Idee war da offensichtlich, auch für Länder sich modern zu geben. Und da hat Bayern sich dann für sich den Bereich Digitales auserwählt und Berlin wollte halt auch modern sein und hat das Internet ausgewählt. Und die Besetzung selbst erfolgt dann aber eben nicht durch das Land Berlin, also formal am Ende schon. Aber da ist auch im Landesgesetz geregelt, wer dann nominiert. Und im Fall des Internets nominiert der Chaos Computer Club, die 64, ein anderer Netzpolitikverein, dann ECO, Verband der Internetwirtschaft, das sind die Provider, und Medianet Berlin-Brandenburg, ein regionaler Medienverein, eine Berufsvereinigung so in die Richtung. Und die müssen sich auf eine Person einigen.
Ich möchte zwischendurch offenlegen, dass ich ehrenamtliche Sprecherin des CCC bin und auch daran beteiligt war. Also nur für die sozusagen Transparenz. Und die zweite Transparenz gehört natürlich hier jetzt, wenn wir schon darüber sprechen, gleich zu Laura. Die hat nämlich früher den Co-Vorsitz, wenn ich mich recht erinnere, von D64 inne gehabt. Stimmt, oder?
Genau, 4 Jahre lang.
Was ja, glaube ich, noch mehr als Moin Common dann den Internetbezug bei dir eigentlich irgendwie darstellt, dass du Vorsitzender von so einem Netzverein warst für längere Zeit, bevor du eben dann Moin Common übernommen hast.
Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch kurz was sagen, weil das ist wirklich ganz lustig, weil in dieser Fernsehrat-Aufgabe, die ich jetzt ja im Anfang Juli dann auch offiziell anfangen darf auszuüben, da kommt wirklich was für mich zusammen. Ne? Also das mit dem Zusammenhalt ist das eine. Und aus der Warte habe ich einen ganz klaren Blick auf, wofür es die Öffentlich-Rechtlichen braucht und dass es sie braucht. Und da kann ich gerne noch mehr zu erzählen. Aber das andere ist wirklich mein Ehrenamt fürs Digitale und für die Netzpolitik. Das wissen viele in dieser Runde. Wir haben ja alle so Ehrenämter. Das ist manchmal wie ein zweiter Job. Und der Co-Vorsitz bei D64 war von 2016 bis 2020 wirklich fast wie ein zweiter Job und unglaublich toll. Und auch da habe ich eigentlich immer so auf die Themen digitale Demokratie, was macht die Digitalisierung jetzt gar nicht als Ausspielweg, sondern was macht das mit unserem Informationsverhalten, was macht das mit unserem Diskussionsverhalten? Und genau wie Leo sagt, das kommt jetzt eben hoffentlich ganz gut zusammen.
Mhm. Wir haben jetzt Leonido noch mal kurz unterbrochen. Mir war aber wichtig, das noch mal kurz zu klären. Denn du bist doch nicht zu der Praxis gekommen. Also du hast jetzt sozusagen das Urteil angesprochen. Das ist ja auch sehr weit beachtet worden. Aber wie ist es denn praktisch? Und wo ist denn nun der Unterschied zwischen Parteipolitikern und Parteinahen, die man eigentlich dazu rechnen muss?
Ja, also ich möchte sagen, prinzipiell die Idee und gleichzeitig ist das natürlich auch ein bisschen ein Dilemma. Wie will man einerseits so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk demokratisch rückbinden? Also, dass man sagt, das muss gesellschaftlich verankert sein. Irgendwie muss er da auch sicherstellen, dass der demokratische Auftrag, den so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ein öffentlich-rechtliches Medium hat, dass der erfüllt wird. Und gleichzeitig kann man da ja nicht eben, hat auch das Bundesverfassungsgericht festgehalten, nur Politikerinnen und Politiker reinsetzen. Die werden zwar demokratisch gewählt, gleichzeitig ist eine der wesentlichsten Aufgaben von Medien allgemein und auch von öffentlich-rechtlichen Medien natürlich, die gewählten Politikerinnen und Politiker auch zu kontrollieren, zu überwachen, beziehungsweise ihnen halt auch eben kritisch zu begegnen. Und das ist keine einfache Lösung. Und in der Praxis führt das natürlich auch dazu, dass neben diesem klar parteipolitisch zuordnenbaren Drittel es dann schon auch, das muss man sagen, ich habe das aber auch sehr offen auf Netzpolitik auch immer berichtet und beschrieben, dass es schon auch sowas gibt, was man Schattenstaatsbank nennt. Das heißt, es gibt da Leute, die sind zwar formal nicht mehr für oder nicht offiziell parteipolitisch stark verankert, die haben aber trotzdem eine klare parteipolitische Geschichte, waren Landtagsabgeordnete, waren Bundestagsabgeordnete davor. Ich meine, eines der prominentesten Beispiele im Fernsehrat ist der ehemalige Ministerpräsident des Saarlands, Klimt, der heute für irgendwie Kultur, glaube ich, aber auch aus dem Saarland drinnen ist, weil er der Vorsitzende irgendeines Bibliotheksverbands ist und der quasi sich beworben hat auf eine im Amtsblatt ausgeschriebene Position hier des Fernsehrats. Also das ist schon ein bisschen, sagen wir, weird. Ja, das gibt's aber auch auf beiden politischen Seiten. Und ich würde sagen, das hat sich in den letzten Jahren aber ein bisschen gebessert, weil einfach der Anteil trotzdem gestiegen ist von Mitgliedern, zu denen ich mich auch zählen würde, die sich hier sehr stark als eben Vertreter gesellschaftlicher Bereiche und als parteipolitisch unabhängig nicht nur verstehen, sondern auch verhalten.
Aber ja, vielleicht, das hat auch noch ein anderer Grund. Also, denn was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, dass deine Zeit als Fernsehrat absolut gekennzeichnet ist davon, wie viel Transparenz du da reinbringen konntest. Dadurch, dass du darüber geschrieben hast, aber auch ab und an in den Medien selbst darüber berichtet hast. Also, ich glaube, die Aufmerksamkeit dafür ist größer geworden, würde ich jedenfalls vermuten. Und vielleicht ist es ja durchaus ein positiver Effekt, den wir schon mal konstatieren können, sozusagen seit 2016, da nicht nur Transparenz, sondern auch eine gewisse Veränderung und Aufmerksamkeit da reingebracht zu haben. Oder würdest du sagen, das ist übertrieben?
Ich bin da einfach vorsichtig, zu viel meinem Wirken zuzuschreiben. Also ich glaube schon, dass das wirklich geholfen hat von Anfang an bis zum Schluss. Ich habe in den 6 Jahren jetzt insgesamt 89 Blog-Einträge geschrieben, das ist schon eine Menge. Und auch teilweise eben über Dinge geschrieben, über die vorher noch nie jemand geschrieben hat. Ich habe über Vorwahlen in Freundeskreisen geschrieben und hat wirklich das Wahlergebnis und wer hat kandidiert und welche Wahlgänge gab's. Ich habe auch geschrieben, warum ich trotzdem zu Freundeskreisen gehe, warum ich sage, dass ich gar nicht dafür bin, das komplett abzuschaffen, weil das die Transparenz innerhalb des Gremiums meiner Meinung nach, da kann man drüber streiten, es gibt Leute, die sehen das anders, sogar noch verringern würde, aber dass ich stattdessen dafür wäre, dass man einfach offen damit umgeht und Fraktionen bildet, wie es ja im Bundestag und in anderen Parlamenten auch passiert. Ich möchte aber einen Punkt schon noch auch dazu ergänzen, weil das etwas ist, was mir auch nicht klar war, weil alle immer so auf diese Staatsferne schauen und das finde ich ja wichtig. Aber was mir zum Beispiel erst so richtig klar geworden ist, als ich selbst im Gremium saß, der Fernsehrat ist ja ein Aufsichtsorgan. Ich verstehe mich auch deshalb nicht als Mitglied des ZDFs. Ja? Ich beaufsichtige das ZDF. Ja? Also ich habe eine Loyalität zum öffentlich-rechtlichen Gedanken und zu öffentlich-rechtlichen Medien, weil ich wirklich überzeugt bin, dass das für die Vielfalt einer demokratischen Öffentlichkeit wichtig und gut ist, wenn es die auch im digitalen Zeitalter in relevanter Form gibt. Aber ansonsten, ich bin dort ein ehrenamtlicher, mehr oder weniger Aufsichtsorganmitglied. Bin ich auch in Zukunft weiterhin, da werden wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, wie ich da reinkam, Staatsferne ist das eine, aber Senderferne oder quasi die Nähe oder Ferne zu den Anstalten, das ist ein anderes Thema. Und ich hatte zum Beispiel einen Eindruck, die war teilweise noch viel problematischer. Also man war da sehr nah dran an den Anstalten. Und ich habe inzwischen auch gelernt, dass das bei den einzelnen Rundfunkräten auch teilweise anders läuft, dass hier die Gremienbüros, die zur Unterstützung dieser Aufsichtsorgane tätig sind, dass die teilweise viel weiter weg sind von den Sendern, als das zum Beispiel beim ZDF der Fall ist. Also ich glaube, man muss schauen, dass das einerseits staatsfern ist. Und da habe ich auch Vorschläge gemacht, wie man das noch verbessern könnte. Ich bin immer noch der Meinung, es wäre total sinnvoll, zumindest ein Viertel oder ein Drittel der Mitglieder per Los zu bestimmen, weil dann ist ganz klar, das sind keine vorfraktionierten Menschen, ja, und um die müssen sich dann alle bemühen, egal ob sie selber von der Politik sind oder ob sie Expertinnen, Experten oder sonst wie von einem Verband kommen. Da könnte man die Staatsferne noch steigern, aber ich glaube, man muss auch darauf schauen, dass diese Aufsichtsorgane ihre Aufsichtsrolle ernst nehmen, weil das ist für die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems insgesamt wichtig.
Jetzt hast du eine Menge angesprochen. Ich will jetzt vielleicht mal für alle sagen, die dich wissen, die Reihe, der du schreibst, heißt Neues aus dem Fernsehrad. Da hast du das Losverfahren, das du jetzt eben kurz angesprochen hast, natürlich auch schon mal umrissen, auch schon mehrfach angesprochen. Du hast diese Vielfältigkeit schon mal besprochen, aber jetzt will ich natürlich, also dieser Weg ist für dich in gewisser Weise jetzt zu Ende. Jetzt kommt der Verwaltungsrat, hast du schon angesprochen und da kommen wir vielleicht noch drauf, aber ich will jetzt mal Laura fragen. Also für sie beginnt jetzt dieser Weg. Ich gehe mal davon aus, dass viel von dem, was Leonido geschrieben hat, natürlich klar interessant war für Laura, aber sag mal selber, wie siehst du es jetzt? Also wie stehst du zum Beispiel zu dem Losverfahren und was sind überhaupt deine Schwerpunkte, die du da setzen kannst oder willst?
Ja, danke. Ja, da freue ich mich total drüber zu reden und ich freue mich auch wirklich, dass Leo im Verwaltungsrat ist, weil Leo da insgesamt große Fußstapfen hinterlässt, aber ich mich auch darauf freue, zu schauen, was wir da gemeinsam noch alles aushacken können in der Konstellation. Mich haben da echt unterschiedliche Sachen dran gereizt. Also einmal fand ich es einfach super, wie Leo das gemacht hat. Also ja, so ein bisschen, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, Konstanze, ab und zu so den Fernsehrad ein bisschen gehackt, ne, den Fernsehrad und seine Regeln ein bisschen gehackt, um mehr Transparenz reinzubringen. Ich fand es total wichtig, weil ich glaube, selbst für Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig finden, ist es ja auch irgendwie abstrakt, ne? Und es ist auch oft natürlich in Ordnung, aber gerade wenn Institutionen, wie das ja auch beim öffentlich-rechtlichen jetzt ist, unter Druck geraten, ist es, glaube ich, total hilfreich, wenn mehr Menschen verstehen können, was da eigentlich passiert. Dann hat es mich natürlich beschäftigt, das ganze Thema Desinformation treibt mich seit Jahren um. Das Thema Debatten, das habe ich ja schon gerade gesagt. Und beruflich ist eben was Neues dazu gekommen, weil ich bei Moin.com den großen Luxus habe, dass wir bei Moin.com, wir forschen selber, wir machen große Studien und wir forschen quantitativ und qualitativ. Und das heißt, ich habe den großen Luxus, dass ich seit 3 Jahren immer wieder sehr tief in die deutsche Gesellschaft hineinhorchen kann. Und meine Kolleginnen und Kollegen und ich haben einfach in den letzten Jahren immer mehr, und das hat sich während Corona verstärkt gesehen, wie der Vertrauensriss einfach tiefer wird zwischen den Menschen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben ganz grundsätzlich eine Vertrauenskrise, also wir haben auch eine Vertrauenskrise zwischen den Menschen, aber wir haben eben auch eine zwischen den Menschen und der Demokratie. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade erst im Mai gefragt, ob die Menschen wichtig, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig finden für das Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Da sagen gerade mal 52% ja und die Jüngeren sagen weniger ja als die Älteren.
Das ist immerhin eine Mehrheit, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich damit zufrieden geben würde.
Nee, aber es ist immerhin sicherlich besser als in anderen Ländern, würde ich vermuten zumindest, oder nicht?
Naja, die Öffentlich-Rechtlichen sind überall unter Druck, wo es sie zumindest gibt. Und ich sehe natürlich an meinen Kollegen in den USA sehr deutlich, wie eine Gesellschaft sich auch ausdifferenziert, wo es sowas nicht gibt. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich in einer ganz tricky Situation sind und damit auch das ZDF. Weil sie einerseits selber unter Beschuss sind, ne, so im Sinne von Lügenpresse und nicht repräsentativ und gleichzeitig aber auch objektiv an vielen Stellen unglaublichen Aufholbedarf haben oder Dinge ganz anders machen können. Da ist, glaube ich, ein Thema, was Leo und ich beide sehr wichtig finden, ist so diese Frageöffnung dem Publikum gegenüber. Ne, Leo hat ja auch gerade bei der Republika drüber gesprochen, so die Fragen, die Öffentlich-Rechtlichen moderieren ganz viel auf kommerziellen Plattformen, aber bieten eigentlich auf ihren eigenen Plattformen kaum eine Möglichkeit, dass man mal als Bürgerin oder Bürger in die Interaktion gehen kann. Das ist ein total wichtiges Thema, wo ich wirklich die Hoffnung habe, dass wir da in den nächsten Jahren gemeinsam viel erreichen können. Und ein anderes Thema, was mich dann sehr umtreibt, auch aus meiner Forschung heraus, ist eben zu schauen, wie kommt das ZDF noch näher an die Zielgruppen, die es eben vielleicht schon ein bisschen verloren hat oder vielleicht noch nie so richtig hatte. Wo sozusagen man jetzt nicht auf so einer gesunden Vertrauensbasis schauen kann, okay, Freunde, wie schaffen wir es, dass es jetzt nicht nur um digitales Ausspielen von linearen Formaten geht, sondern wo man wirklich eine ganz andere Art der Aufbauarbeit machen muss. Und da würde ich eben aus meiner beruflichen Perspektive sagen, dass das aber schon nötig ist.
Ich will mal ganz direkt fragen, du sprachst jetzt von dem Hack, den Leonido zumindest manchmal irgendwie geschafft hat, auch so ein bisschen Transparenz gegen den Wunsch von anderen Fernsehräten da reinzubringen und vor allen Dingen aus meiner Sicht auch Interesse zu wecken bei einer Öffentlichkeit, die sich bisher überhaupt nicht mit diesem Aufsichtsgremium beschäftigt hat. Würdest du das gerne fortführen wollen und hast du schon eine Idee? Nun, ich weiß, die Arbeit steht erst an, aber und in welcher Weise, wenn?
Ja, also ich glaube, das mit der Transparenz vorzuführen, die Leo reingebracht hat, das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist auch den Verbänden, die mich nominiert haben, wichtig. Das weiß ich auch und das ist mir auch selber wichtig, wie du auch gesagt hast, genau diese Aufmerksamkeit reinzubringen. Ich meine, Leo kann wahrscheinlich selber anekdotisch besser erzählen, wie er immer gehackt hat, aber zum Beispiel so Dinge wie dann Dinge vorzulesen in einer öffentlichen Sitzung und damit sind sie dann auch eben Teil der öffentlichen Sitzung und dann kann man auch drüber sprechen. Das meine ich mit Hack. Ne? Das waren einfach so, ich weiß nicht, wie du es selber nennen würdest, Leo, Tricks. Ich weiß es nicht, aber
das Dehnen der Geschäftsordnung.
Im Gegenteil, ich habe da keine Geschäftsordnung gebrochen. Ich würde sagen, eher die Geschäftsordnung zur Kenntlichkeit nutzen.
Das ist eine schöne Formulierung. Du hattest vielleicht auch ein bisschen den Vorteil, jetzt sollte man vielleicht auch nochmal sagen, es war eben das erste Mal, dass der Bereich Internet vom Land Berlin nominiert wurde. Du warst irgendwie so ein Österreicher. Du hattest sozusagen mit den Menschen, die dort die verschiedenen Freundeskreise vertreten, erstmal nicht so sehr viel zu tun. Ja, das ist ja so ein bisschen, du kamst ja so ein bisschen als Outsider rein, oder? Wie weit haben die dich eigentlich also adaptiert? Wie weit hast du dich eigentlich angeschmiegt?
Ich glaube, ich hatte trotzdem schon einiges an Erfahrung, was so ganz allgemein politische Prozesse betrifft, weil ich eben zum Beispiel Urheberrechtsdebatten gestählt war. Und da muss man sagen, also unfreundlicher, als man als Urheberrechtskritiker in manchen Kontexten behandelt oder als einem begegnet wird, wird einem auch als quasi Regeln dehnen der Fernsehart nicht. Und das Zweite muss ich sagen, das ist natürlich ein Vorteil, für den kann ich nicht viel, aber schaue zwar oder nicht vielleicht immer aus, aber ich habe trotzdem diesen Titel vor meinem Namen, den ich sonst eigentlich gar nicht führe, aber es ist natürlich etwas, was dann ein Vorteil ist. Ja, also man, und ich würde sagen, ein dritter Vorteil, den ich auch hatte, gerade wenn es um so Geschäftsordnungsdinge ging, war, dass ich habe ja nicht nur Wirtschaftswissenschaften, sondern auch österreichisches Recht, aber immerhin Rechtswissenschaften studiert. Und es gibt eigentlich vor allem eine einzige wichtige Lektion, die ich als Jurist gelernt habe, nämlich wenn ein anderer Jurist zu dir sagt, das geht rechtlich nicht, dann lügt er dich an. Sondern du weißt immer, es gibt mehr als eine juristische Meinung. Und das war zum Beispiel auch bei der Frage, können wir die Geschäftsordnung dahingehend ändern, dass zum Beispiel bestimmte Vorlagen veröffentlicht werden müssen zu öffentlicher Sitzung oder ist ein Livestream möglich und solche Dinge. Da gab es eine Stellungnahme vom Haus, vom Chefjustiziar, dass das nicht geht. Und da wusste ich, dass das einfach eine Rechtsmeinung ist. Aber es gibt andere. Und ich habe dann bewusst eben eine andere Rechtsmeinung vom Bredow-Institut, von einem Kollegen dort eingeholt. Am Ende gab es dann eine Kompromisslösung. Also es sind immer noch nicht alle Vorlagen, auch die in öffentlicher Sitzung diskutiert werden, öffentlich. Das finde ich immer noch fragwürdig, aber es gibt halt viel längere Zusammenfassungen und es gibt jetzt fast wirklich immer einen Livestream. Und das ist zumindest ein Fortschritt, aber ja, ich würde sagen, da geht schon noch mehr.
Naja, der Livestream ist eine Sache, aber ich glaube, die auch meistens relativ kompakte Zusammenfassung, die du beschreibst, und manchmal machst du ja auch noch begleitend irgendwie Medienauftritte, wenn es sich so anbietet, die sind, glaube ich, fast ein bisschen wichtiger für die Öffentlichkeit. Nur hat Laura hat ja schon so ein bisschen umrissen, wie so ihre Pläne sind inhaltlich. Und dabei ist mir so aufgefallen, dass da viele Schlagworte fehlen, die eher mit so neueren, also aktuellen Themen zu tun haben. Aber ich will schon gerne nochmal zu den paar grundsätzlichen Themen zurück, die schon von Anfang an, also seit Prinzip dann seit 2016, immer wieder von Leonido in den Fernsehen eingebracht wurden, die auch Aufmerksamkeit gefunden haben. Und das ist so eine Frage wie, ich nehme jetzt mal nur ein paar Beispiele, wir können nicht alle besprechen natürlich, die Internetintendanz, die es eventuell geben könnte oder wie es um Creative Commons steht, auch wie sozusagen der Verbreitungskanal Wikipedia etwa für die Öffentlich-Rechtlichen aussieht. Wie sieht's denn bei diesen sozusagen großen Themenblöcken aus? Ich will vielleicht Laura zuerst mal fragen, wie sie dazu steht und Leonido würde ich vielleicht danach fragen, wie er so den Progress sieht. Also würde er da Erfolge für sich verzeichnen? Aber vielleicht erstmal, Laura, wie stehst du zu diesen grundsätzlichen Fragen, die da ja schon seit vielen Jahren debattiert werden?
Ja, total gerne. Also ich glaube, was wichtig ist, nochmal festzuhalten, wir sind ja nicht in der Erbmonarchie, sondern Leo hatte ein komplett weißes Blatt Papier und ich folge jetzt in Fußstapfen, aber natürlich werde ich ein paar Sachen anders machen und das ist auch, glaube ich, total in Ordnung. Und ich werde auch andere Schwerpunkte machen, weil ich bin nicht Professor aus Österreich und und habe zwar sehr unerfolgreich 2 Semester Jura studiert, aber zumindest keine Wirtschaftswissenschaften. Also Leo und ich haben schon viel über diese Themen gesprochen und ich glaube, was mir eben total wichtig ist, so ich habe einen riesengroßen Respekt für das, was Leo gemacht hat und mir geht es total darum, Sachen weiterzutragen, weil ich glaube, was vielleicht auch für die Zuhörer nochmal wichtig ist, ist, das ist ein Gremium, nach allem, was ich bisher weiß, Leo hat da natürlich mehr Erfahrung, für ganz langen Atem sozusagen. Das ist jetzt nicht ein Ort, wo man irgendwie in einem halben Jahr die Welt verändert, wo man sich Verbündete auch suchen muss, weil man auch da alleine eben nicht die Veränderung antreten kann. Und Leo hat ganz viel angestoßen, gerade auch ganz viel bei den Mediatheken. Ich erinnere mich noch sozusagen an die Kämpfe, die ARD und ZDF-Mediatheken miteinander zu verlinken. Also Dinge, die so profan klingen, aber die sozusagen unglaublichen Aufwand da auch gehabt haben. Das Wikipedia-Thema, ich weiß nicht, Leo, wie lange bist du damit schon unterwegs? Wahrscheinlich schon die vorigen 6 Jahre. Und bist auch noch nicht so weit gekommen, wie du gerne möchtest. Und da ist total viel dabei, was wir, glaube ich, gemeinsam total weiter vorantreiben. Ich glaube, bei mir werden eben noch ein paar andere Schwerpunkte dazukommen, weil wir einfach unterschiedliche Steckenpferde haben. Und ich glaube, was mir eben noch wichtig ist, und das kann ich wahrscheinlich final dann erst beurteilen, wenn ich selber bei den ganzen Debatten dabei bin, ist aber wirklich so dieser Punkt, das Internet oder die Digitalität eben wirklich nicht mehr nur als Ausspielweg zu betrachten, sondern zu verstehen, dass auch das ZDF Teil einer digitalen Öffentlichkeit sein muss und sich auch so positionieren muss. Und das ist eben noch stärker verhaftet in der alten Welt. Das macht auch relativ viel Sinn, wenn man in die Zusammensetzung der Gremien schaut. Aber das immer weiter zu drehen. Und da habe ich jetzt für dich nicht den 5-5-5-Punkte-Plan. Aber ich glaube, dass das eben genau die wichtigen Fragen sind. Ich werde viel mit so einer Brille schauen, wen erreicht das ZDF eigentlich? Für wen ist es nicht da? Da sind die Menschen, die netzpolitik.org lesen, wahrscheinlich noch relativ nah dran. Ja, es gibt einfach viele, die sind viel weiter weg.
Ja, das würde ich auch vermuten. Aber ich denke, also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr könnt es ja mal in unserem kleinen, fast privaten Podcast offenlegen. Ich meine, wie seid ihr als sozusagen Medienkonsument? Ich habe schon längst keinen Fernseher mehr und ich gucke natürlich auch nicht linear Fernsehen. Also das ist ja auch, da ist ja auch eine ganze mehrere Generationen mittlerweile, die sich ja von diesen Geräten und linearem Fernsehen löst.
Also genau, in dem Bereich passiert ja schon total viel. Aber ich glaube, dass das die Menschen gar nicht immer mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Verbindung bringt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwelchen Instagram-Meme-Accounts folgt, die irgendwie zu Funk gehören, ich weiß nicht, ob das die Leute immer mitschneiden, dass das am Ende ein öffentlich-rechtliches Angebot ist. Also es wird ja schon unglaublich viel gemacht und ich glaube, das ist ja auch was, was Leo auch immer versucht zu sagen, es ist ja was passiert, es ist jetzt nicht so ein Tanker, der sich gar nicht bewegt. Genau, und da eben schlau einzuhaken, ist, glaube ich, total wichtig. Also die Logik der Gremien zu verstehen und dann eben zu schauen, wo man sie hacken und weiterentwickeln kann.
Also vor dem Hintergrund, was du jetzt sagtest, würde ich ja 2 Sachen entgegnen. Das eine ist, jetzt als neue Fernsehrätin anzutreten, ist ja auch eine super Chance. Also dieses unbeschriebene Blatt hast du, glaube ich, genannt, das ist ja auch eine Chance. Man kann wieder irgendwie mit ein bisschen anderen Methoden da rangehen. Vielleicht sind auch einige neugierig auf die Ideen, die man hat. Ich finde, und auch vor diesem Gedanken mit der Internetöffentlichkeit, die Idee der Internetintendanz, ja trotzdem nicht veraltet. Also würdest du das immer noch verfolgen wollen oder findest du die Idee gut?
Vielleicht darf ich da trotzdem mal was dazu sagen, weil ich selbst, weil ich meine, diese Idee, vielleicht für alle mal zumindest in 2 Sätzen, weil unter diesem Wort kann man sich ja nichts vorstellen. Ja, und die Idee war eigentlich, dass man gesagt hat, naja, es bräuchte vielleicht neben den ganzen Medienanstalten, neben den öffentlich-rechtlichen Anstalten, auf Augenhöhe eine Intendanz, die sich vor allem um die Technik kümmert. Ja, und eben die eine quasi Art auf Open-Source-Basis einen Unterbau liefert. Ich muss aber sagen, dass ich inzwischen selbst, ich selbst zum Beispiel, das nicht mehr jetzt so offensiv vertrete, aus mehreren Gründen. Also im Sinne von, erstens ist da inzwischen auch schon einiges passiert, aber ich auch gerade vor dem Hintergrund auch aktueller Entwicklungen rund um Fediverse, Mastodon, dezentrale soziale Netzwerke, ist eigentlich so eine Internetintendanz fast schon wieder zu zentralistisch. Also was ich schon glaube ist, dass es auf jeden Fall quasi gemeinsame Organisationseinheiten gibt, wo eben und quasi gemeinsame technische Projektentwicklungen gibt, dass man eben wie jetzt ARD und ZDF zusammenarbeitet bei der Weiterentwicklung der Mediathek auf Basis von offener Software, offenen Standards und offenen Protokollen. Das ist, glaube ich, essentiell.
Und es ist also natürlich um auch die Mediatheken stärker auch technisch zu verbinden, nicht wahr?
Genau, aber eben, und aber gleichzeitig zu öffnen. Also einerseits, und das geht dann ja in einem, weil wenn ich quasi auf ein offenes Protokoll und einen offenen Standard und auf offene Software setze, dann werden ja automatisch die Mediatheken miteinander sprechfähig. Ja, und zwar nämlich nicht nur in Deutschland, das finde ich auch so wichtig, sondern auch mit Österreich, mit der Schweiz, mit Frankreich, wo man ja mit Arte im Austausch ist, vielleicht sogar irgendwann mal mit der BBC. Ja. Aber und dann ist, fällt auch das weg, was ja oft auch als was ich auch als Gefahr sehe auf Perspektive, dass man zu stark regional, kleinteilig irgendwie Eigenentwicklungen vorantreibt, die dann schneller veraltet sind, als sie überhaupt gelauncht werden. Ja. Und man eben anschlussfähig wird an das grenzüberschreitende Internet, ja, das eben nicht an den Grenzen des Bayerischen Rundfunks oder des Südwestrundfunks Halt macht. Ja. Und das heißt, ich glaube also, die prinzipielle Idee der Internetintendanz, dass man sagt, lasst uns viel stärker kooperieren, was diese technischen Unterbau betrifft, damit ihr weiterhin eigenständig redaktionell und inhaltlich und auch was die Portale betrifft, bleiben könnt, aber auf dem Unterbau, auf offener Basis zu kooperieren, das ist meiner Meinung nach unverändert aktuell, aktueller denn je, würde ich sogar sagen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob eine Intendanz der richtige Weg dafür ist, ja, weil wäre fast wieder meine Sorge, dass es dann da um viele Machtkämpfe kommt, die eigentlich gar nicht hilfreich sind. Sondern dass man eher schaut, lasst uns lieber als so eine Art Dienstleistungslayer, als Supportlayer, als Servicelayer einziehen, dass es da quasi da gibt es dann Gemeinschaftsunternehmen, die kümmern sich um Softwareentwicklung, und dann gibt es ein Gemeinschaftsunternehmen, das widmet sich vor allem dem Datenaustausch untereinander, dass man Personalisierungen vorantreibt und Algorithmenentwicklung vorantreibt, aber alles eher so auf einer Dienstleister-Service-Ebene, dass niemand das Gefühl hat, da wird jetzt über ihn bestimmt, ja, sondern eher, dass man stärker ins Vordergrund rückt, wo man durch Kooperation mit profitieren kann, gleichzeitig aber in einem durchaus auch wettbewerblichen Verhältnis bleibt, wenn es um Aufmerksamkeit geht.
Naja, es gibt ja auch noch praktische Probleme, die du schon damals mit deiner Idee der Intendanz angesprochen hast, nämlich vor allen Dingen also die ganz praktische Änderung des Rundfunkstaatsvertrages, nicht wahr, was ja politisch keine Kleinigkeit wäre. Aber ich wusste gar nicht, dass du dich so stark davon distanzierst, gar nicht mal von der inhaltlichen Idee, sondern eher von der Form, wenn ich es recht verstanden habe. Genau. Aber du hast Laura ja gesagt, also sie muss ja nicht zwangsläufig irgendwie Ideen von dir aufnehmen, weiterführen, aber ich würde eigentlich trotzdem gerne mal wissen, ob sie die Idee, also ob sie das ähnlich wie du bewertet oder ob sie hinter dem Gedanken noch steht. Denn ich sympathisiere durchaus damit. Ich weiß nicht, wie sieht denn das, Laura?
Ich glaube, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und ich versuche immer, die Sachen vom Ziel her zu denken und immer zu schauen, was braucht man denn, um wohin zu kommen. Und mein Eindruck im Moment noch von außen, Moin Common hat aber auch gerade ein Projekt mit dem SWR gemacht. Wir haben den SWR gerade in so einem Innovationslab begleitet für ein paar Monate, wo es auch um viele der Fragen ging, die ich gerade schon aufgeworfen habe. Aus den Perspektiven, die ich bisher habe ich eher das Gefühl, dass es in den Senderstrukturen eher noch das Problem ist, dass es zu wenig verschränkt ist. Ne? Also sozusagen die Redaktion hat gelernt, dass sie das, was sie im Fernsehen ausspielt, auch online ausspielen muss. Und dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen anders geschnitten und ein bisschen anders aufbereitet. Aber das ist so ein bisschen wie im Bereich digitale Demokratie. Wenn ich einen Prozess digitalisiere, dann habe ich einen digitalisierten analogen Prozess. So. Und viele der Themen, wie ich es auch bei Leo so wahrgenommen habe, mit denen sich Leo so in den letzten Monaten und dieses Jahr beschäftigt hat, geht ja gerade stark in diese Frage, wie schafft man da eigentlich, dass das nicht mehr eine Einbahnstraße nur ist, dass man eben nicht nur sendet, sondern dass man diese Rückkopplung des Publikums auch wirklich ermöglicht. Und ich glaube, das hat total viel mit Kulturwandel zu tun. Und deswegen wäre im Moment meine These eher, dass es wichtig ist, das zu verschränken mit den Strukturen und eben nicht Parallelstrukturen für sozusagen das Digitale zu bauen. Ich finde, Leo hat das gerade auch ganz schlüssig erzählt, wo da was Sinn macht, sondern eher diesen Kulturwandel in die Häuser zu bekommen, dass man sich zum Zuschauer, Zuleser, Zuhörer stärker öffnen muss und direkt von dem hört und nicht nur über den Umweg der sozialen Medien.
Also jetzt höre ich so ein bisschen, wenn ich jetzt mal, also wir haben jetzt eine halbe Stunde rum, wenn ich so ein bisschen resümiere, habe ich so den Eindruck, inhaltlich seid ihr euch ähnlich, also ihr vertretet ähnliche Standpunkte, aber Laura hat jetzt ein paar Mal betont, Naja, ein bisschen andere Schwerpunkte würde sie schon gerne setzen. Dann mach doch mal ein bisschen Butter bei die Fische. Also wo ist denn, wo siehst denn du einen Beispiel Schwerpunkt, den du legen wollen würdest, der ein bisschen von dem abweicht, was Leonido vertreten hat oder was vielleicht noch gar nicht zur Sprache kam oder im Fernsehrad einfach noch so ein bisschen, ja, so ein Nischenthema fristet?
Ich glaube, da liest du gerade mehr rein, als ich da kommunizieren will. Ich glaube einfach, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, ich komme natürlich aus einer anderen Perspektive, aber es ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich finde, das ist ja auch das Schöne an dieser Rolle, Vertretung des Bereichs Internet, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Und Leo hat dem jetzt einen Anstrich gegeben und ich freue mich total, dass ich mit ihm, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig für alle zu sagen, also Leo wird ja auch weiterhin an den Sitzungen des Fernsehrats teilnehmen, ne? Also Leo ist ja nicht weg aus der Welt. Leo arbeitet an diesen Themen genauso weiter wie vorher. Und deswegen finde ich es auch, glaube ich, total gut, dass wir eine ganz große Schnittmenge haben. Ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Einstellung. Ich fand übrigens vorhin auch super, Leo, wie du das formuliert hast. Wie hast du es nochmal gesagt, dass du dich, ne, also du bist nicht das ZDF, ne? Du bist
sondern der Aufsichtsrat drüber.
Ja, aber trotzdem mit einer Haltung, dass es wichtig ist, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und das will ich vielleicht auch mal sagen, das ist halt in unseren heutigen Zeiten auch keine Selbstverständlichkeit mehr.
Es gibt das ist eigentlich ein trauriger Satz, oder? Aber wahrscheinlich ist es ein wahrer Satz.
Es gibt einfach viele Menschen, die wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr. Die sind nicht in der Mehrheit, aber deswegen, und ich glaube, da kommen Leo und ich aus einer sehr, sehr ähnlichen Haltung und gehen mit einer sehr ähnlichen Haltung da rein. Aber ich muss sagen, diese Zusammenhaltsperspektive, die ich eben einfach beruflich seit ein paar Jahren mit mir rumtrage, die werde ich natürlich auch auf die Themen dort mit einbringen. Und ich finde, das beißt sich auch überhaupt nicht mit den Dingen, die Leo schon angestoßen hat.
Jetzt müssen wir doch mal auf den Herrn Verwaltungsrat kommen. Ne? Wir haben es ja vorhin schon angekündigt. Also Leonido wird weiter dabei sein. Er ist sozusagen gewählt als Verwaltungsrat. Dann sag doch mal ein bisschen, wie ändern sich die Aufgaben? Und mit einer größeren Perspektive würde ich gerne auch noch wissen, was sind denn, ich spartet eben so ein bisschen an, was sind denn eigentlich Sachen, die du gerne in den letzten Jahren irgendwie eingebracht hättest, wo du es aber noch nicht geschafft hast oder die Möglichkeit nicht gesehen hast und die du vielleicht die jetzt einbringen wirst? Also mach mal so ein bisschen die Zukunft auf.
Ja, ich vielleicht, um auch nochmal anknüpfen an das, was Laura jetzt gesagt hat. Ich glaube, man kann sich da auch trotzdem nicht allen Themen widmen. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele Fragen, die sich stellen. Und zwar, selbst wenn man nur im Bereich digitale und internetbezogene Neuaufstellung der Öffentlich-Rechtlichen sich bewegt. Und deshalb finde ich es eigentlich super, dass auf eine gewisse Art jetzt das Internet eigentlich doppelt im Fernsehrat vertreten ist. Einerseits über Laura offiziell, aber über mich dann als Verwaltungsratsmitglied, der ja an den Sitzungen teilnimmt und dann zusätzlich aber noch eben Verwaltungsratssitzungen hat. Und im Verwaltungsrat sind ja nur 12 Personen und 8 davon werden eben vom Fernsehrat gewählt. Und da gibt es aber keine inhaltlichen Mandate mehr. Also da ist quasi, Verwaltungsrat ist man allgemein, dann gibt es zwar interne Arbeitsteilung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt quasi Verwaltungsrat für irgendeinen Bereich wäre.
Du kannst da im Verwaltungsrat keine Themen anstoßen, oder?
Nee, das schon. Aber es ist, im Fernsehrat war ich für den Bereich Internet.
Ja, ja.
Trotzdem natürlich konnte ich mich zu jedem Thema melden. Im Verwaltungsrat gibt es aber nicht mal so eine thematische Zuordnung, sondern also nicht, zumindest nicht von außen. Ja? Und es ist auch so, es gibt andere Schwerpunkte, die aber meiner Meinung nach, und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen ja auch begonnen, stärker darauf vorzubereiten, wie sich ab 1. Juli da meine Tätigkeit ändern wird, die durchaus sehr anschlussfähig sind, weil der Verwaltungsrat nicht nur zum Beispiel bei Personalangelegenheiten mehr mitreden darf, sondern vor allem auch Investitionsentscheidungen, und damit wir da eine Zahl im Raum haben, alles, was mehr als 250.000 Euro kostet, und das ist bei so einem Tanker wie dem ZDF eigentlich eine lächerlich kleine Beschlussgrenze, muss irgendwie durch den Verwaltungsrat.
Wow, da hast du dann wahrscheinlich auch echt viel Arbeit. Ich stelle mir vor, sag mal was zu der Anzahl der Sitzungen.
Naja, also es gibt 5 Sitzungen im Jahr und dann zukommen halt noch die Fernsehratssitzungen, weil die sind nicht parallel natürlich. Und das heißt, man kann sagen, ich bin jetzt einmal im Monat in Mainz oder in Berlin bei.
Du kannst den Schlafwagen mieten, hä? Oh je. Oder die sollten mal langsam Beamen erfinden, hä?
Ja, also mal schauen. Ich finde, es geht. Es könnte schlimmer sein. Also zum Beispiel, nur zum Vergleich auch hier, der WDR-Rundfunkrat, ja, der ganz normale Rundfunkrat, wo übrigens auch 60 Mitglieder sind und dann gibt es da noch 60 Ersatzmitglieder, also das sind eigentlich 120 Leute, die treffen sich monatlich. Ja, also quasi oder 10-mal im Jahr, während der Fernsehrat tagt eben 4 oder 5-mal im Jahr. Ja. Also das ist schon eigentlich von der reinen Sitzungsarbeit überschaubar. Aber alle, die schon mal irgendwie politisch oder auch in größeren Organisationen tätig sind, die wissen ja, die eigentliche Arbeit passiert immer zwischen den Sitzungen. Mhm. Die Fernsehratssitzungen selbst sind eben teilweise wichtig, weil man dort Dinge transparent machen kann. Aber ansonsten sind die sehr, ich habe immer verwendet, sehr geskriptet. Ja, die müssen immer um 12.30 Uhr fertig sein, damit nachher die Pressekonferenz sein kann, egal wie viel Diskussionsbedarf es gibt. Und manchmal wird dann halt vielleicht ein Punkt nicht auf die nächste Sitzung verschoben. Aber sozusagen wichtiger ist, dass man um 12.30 Uhr fertig ist, als dass es ausdiskutiert wird. Und das heißt, was viel entscheidender ist, ist, was in den Ausschüssen passiert, was zwischen den Sitzungen passiert. Und ich würde auch sagen, was man eben zum Beispiel zu Papier bringt, was man öffentlich macht, weil das ist das, was dann auch wieder sehr stark rezipiert wird, auch innerhalb der Sender und der Anstalten. Und nur noch ein Satz, als Verwaltungsrat hat man zum Beispiel nichts zu tun mehr mit programmlichen Fragen. Also das klassische Instrument für das Publikum, auch da habe ich schon mal drüber geschrieben, dass ich das eigentlich so ein schlechtes Framing finde, dass ich mich, da steht wirklich, wenn ich mich ans ZDF wenden will, dann steht hier, können Sie eine Programmbeschwerde einbringen. Ja? Also wieso nur eine Beschwerde? Also ein Programmlob ist nicht vorgesehen. Ja? Ich kann mich nur beschweren. Ja? Also eine andere Möglichkeit, offiziell an den Fernsehrat heranzutreten, gibt's nicht. Ja? Ich kann natürlich sonst was schicken, aber es ist detailliert festgelegt wie eine Programmbeschwerde ab.
Ja nun, ihr seid ein Aufsichtsgremium und nicht ein Lobhuldigungsgremium.
Ja, aber doch auch da darum, Aufsicht kann ja trotzdem auch bedeuten, Dinge, die gut sind, zu verstärken. Also ich finde, Aufsicht heißt ja nicht, dass man nur Dinge schlecht finden darf. Ja? Also
ich sehe schon, eine gewisse Negativität hast du da aber schon mitgekriegt, oder?
Ja, also was sozusagen die drei Schwerpunkte, die man im Verwaltungsrat hat, ist Finanzen, Investitionen und Personal. Und da spielt, gerade wenn es um Investitionen geht, dann ist natürlich Digitalisierung das Allerwichtigste, ja? Weil in digitale Technologien wird investiert. Und wenn ich sage, mir ist derzeit und in meinem, wenn man so will, Abschlussvortrag bei der Republika, war eigentlich mein zentraler Vorschlag, mein zentraler Wunsch war eben offene Standards, offene Software, offene Protokolle, idealerweise angebunden an bereits etablierte Standards, nicht alles neu erfinden, wie sie eben im Fediverse Verwendung finden. Und da, glaube ich, ist der Verwaltungsrat wahrscheinlich sogar der bessere Ort, um sich für solche Dinge einzusetzen, als es der Fernseher.
Wir wollen mal nicht so tief stapeln, ne? Also du bist ja schon ein mächtiger Mann im ZDF. Also das müssen wir schon sagen. Wir sehen, das Internet-TM kann Macht ergreifen. Naja, wir werden sehen, da du ja versprochen hast, dass du auch das so transparent handhabst. Und ich freue mich auch, dazu zu lesen, weil ich denke, dass ja,
deine Texte sind. Es gibt natürlich aus den Sitzungen, darf ich im Unterschied zum Fernsehrat nicht twittern. Die sind vertraulich.
Ja, aber eventuell kannst du auch da an der Geschäftsordnung, ach nee, da müsste man ja wieder den Rundfunkstaatsvertrag ändern,
oder? Das sagt das Gesetz. Da habe ich wenig Spielraum.
Mir ist noch aufgefallen vom Parteien, dass eigentlich schon allein der Name Fernsehrat schon irgendwie ganz geil ist. Wenn man das auf Englisch dann übersetzt, ich dachte, wie sagt man das jetzt auf Englisch? Ist das jetzt das Television Board oder so? Das klingt halt dann gleich nur nach Fernsehen.
Ne? Ja, wahrscheinlich Advisory Board, oder? Wegen der Aufsichts-, oder?
Es wird übersetzt mit Television Council.
Ach, Council.
Das ist wirklich Television Council. Natürlich. Council ist der Rat. Also zumindest Wikipedia übersetzt so, und das ist ja meine Go-To-Quelle für quasi Übersetzungen von Rundfunkdeutsch. Und ja, also so verwende ich das, wenn ich Englisch über das erzähle, was da passiert.
Aber ich finde es sozusagen einfach total lustig, es ist halt immer noch der Fernsehrat, nicht der ZDF-Rat, der sich sozusagen, anyways, aber das ist jetzt eine Feinheit, aber.
Nee, da hast du völlig recht. Ich finde, man hat auch immer noch, redet man von Rundfunkräten, während sich der Gesetzgeber selbst ja nicht mehr vom Rundfunkstaatsvertrag redet, sondern vom Medienstaatsvertrag spricht. Ja. Also, warum sind das keine Medienräte? Warum sind wir nicht alle Medienräte? Das ist übrigens auch lustig. Es gibt ja nur einen Fernsehrat, nämlich nur den vom ZDF.
Ja? Ja, genau.
Die anderen sind Rundfunkräte, weil dort halt in der Regel Radio und Fernsehen stattfindet. Der ZDF hat ja keine Radios. Ich habe da auch mal gesagt, na, warum machen wir nicht mehr einen Podcast? Ach ja, das ist zu nah an Radio. Wir machen ja kein Radio. Und da wird noch zu stark in solchen medialen Kategorien gedacht, die eigentlich völlig konvergiert sind im Netz.
Ja. Ach, ne, ich finde sowieso, da will ich vielleicht bei der Gelegenheit mal ansprechen. Du erwähnst jetzt eben die Rundfunkräte. Ja, du hast mich kürzlich im Gespräch total erstaunt, als du mal gesagt hast, wie viel das in Deutschland sind. Denn man muss sich ja klar machen, anders als beim ZDF, sind ja bei der ARD die einzelnen Anstalten. Und du kamst auf eine knappe vierstellige Zahl. Und ich war ganz.
500 sind es, glaube ich. 500 ungefähr, ist meine Schätzung. Ich habe mal versucht,
gesagt, das noch die Vertreter Väter. Und wenn man die alle zusammenzählen würde, dann käme man bald auf 1000.
Ja, da, vielleicht war ich da übertrieben, aber es gibt nicht überall Vertreter. Vertreter gibt es beim WDR. Und WDR ist schon der größte Rundfunkrat. Der ist eben genau, der muss natürlich genauso groß sein wie der ZDF-Fernsehrat, also deshalb 60. Aber eben mit Vertretern sind das 120. Natürlich, dann gibt es noch die Verwaltungsräte dazu. Das sind weniger, aber auch überall. Es sind auf jeden Fall Hunderte, ja. Also darauf können wir uns einigen, ja. Und ja, und ich glaube, da wäre auch etwas zu tun. Das ist auch etwas, wo ich ein bisschen damit begonnen habe, dass wir uns auch auf der Republika hatten wir dieses Jahr zum ersten Mal Vernetzungstreffen und es waren dann erstaunlich viele auch da. Also ich glaube, wir waren
sag
auch,
mal die Anzahl, wie viele waren
da? 30 oder 40 waren bei so einem Vernetzungstreffen. Die meisten, muss man sagen, WDR und einige Fernsehräte. Es waren nicht alle vertreten, vom Bayerischen Rundfunk war niemand da. Auch von, ich glaube, SWR war eine Person da, NDR nur eine Person. Aber Hörfunkrätin war auch keine da. Es gibt ja auch den Hörfunkrat
genau.
Beim Deutschlandfunk. Aber das sehe ich natürlich schon auch ein Problem, dass in jedem dieser Gremien werden eigentlich total ähnliche oder gleiche Themen völlig unabhängig voneinander diskutiert. Und das ist natürlich doof. Ja, also da müsste es viel mehr Austausch geben. Und auch da ist Transparenz auf ganz banalen Dingen ein Problem. Man weiß zum Beispiel nicht mal, welche Ausschüsse gibt's, wie heißen die, wer ist da drin? Also zum Beispiel habe ich kürzlich gelernt, es gibt in einem anderen Rundfunk, gerade ich weiß nicht mehr welcher, gibt es einen Zukunftsausschuss, klingt gar nicht mal so schlecht, bis ich erfahren habe, nein, das ist eigentlich derselbe Ausschuss, der bei uns Telemedienausschuss heißt, also hat einen cooleren Namen und eigentlich quasi werden dort die ähnlichen Dinge besprochen.
Ja. Das heißt, der Draht wird doch ab und an überall neu erfunden, ohne dass man sich wirklich vernetzt.
Genau, und manche nutzen das auch aus, also da wird dann teilweise, werden alle Fernsehräte und Rundfunkrätinnen und Rundfunkräte parallel angeschrieben, ja, um ein Thema zu setzen. Und weil die nicht voneinander wissen, merken die dann oft gar nicht, wie konzertiert das ist. Ja? Und dann gelingt das aber wirklich, dass dieses Thema, das da irgendwie mein Anliegen ist und der Zeit und Geld genug hat, das allen zu schreiben, dann wird auf einmal in diesen ganzen Räten parallel die immer gleiche Frage erörtert, weil sich irgendjemand das ausgedacht hat.
Jetzt will ich mal, also jetzt, das ist auch ein interessanter Aspekt, finde ich, weil da kommt man ja schon wieder in den Bereich Lobbying oder so. Ich will jetzt mal Laura fragen, also klar, du sitzt ja noch nicht in dem Gremium, aber es wird jetzt ja bald so weit kommen und du hast, glaube ich, einen Vorteil gegenüber Leonido, nämlich, dass du das nachlesen kannst. Wenn du Lust hast, kannst du dir ja sozusagen das relativ detailliert ansehen, aber ist das überhaupt was du für die Vorbereitung jetzt tust? Oder lässt das auch ein bisschen auf dich zukommen und erstmal so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür, wie dort die Kommunikation abläuft und wie so die eigentliche Arbeitsfähigkeit ist? Also wie gehst du jetzt da ran? Beschreib doch mal ein bisschen für jemand, der wie alle eigentlich außer Leonido auch noch nie im Fernsehrat war, wie du jetzt eigentlich daran gehst.
Ja, also ich meine, das Schöne ist ja, Leo und ich kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen und Leo hatte bei den D64 Superklausuren, so nennen wir unser jährliches Mitgliedertreffen, eigentlich immer so einen festen Slot in den letzten Jahren aus seiner Arbeit im Fernsehrat zu berichten. Und es ist ja manchmal ganz lustig, wie sich so Sachen fügen. Und als Leo wiederberufen wurde vor, wann war das, 2 Jahren, war ich ja damals auch noch in meiner Co-Vorsitzendenrolle auch noch mit an der Entscheidung beteiligt. Ne? Das heißt, ich habe das schon immer alles mitverfolgt. Natürlich jetzt nicht so in der fachlichen Tiefe immer, aber Leo ist wirklich, also hat bei den D64-Mitgliedern da auch ein großes Stein im Brett mit seinen humorvollen, österreichisch garnierten Vorträgen.
Und ja, die Mundart ist auch ein Riesenvorteil, glaube ich auch.
Ich werde nicht versuchen, das nachzumachen.
Ich glaube, wir würden alle daran scheitern.
Ja. Nein, aber deswegen...
Ich finde das so gemein, ich bemühe mich so, Hochdeutsch zu sprechen und ihr sagt mir gerade, dass ich das komplett nicht schaffe. Nein,
wir haben deinen Charme gelobt, Hanni.
Nein, aber deswegen, genau, ich sag mal, das ist auch, das ist wahrscheinlich bei den anderen Verbänden, die nominieren, schon auch ähnlich, ne? Aber bei D64 waren auch immer alle sehr stolz, dass du jemanden im Fernsehrat sitzt.
Ja, beim TCC war das auch so. Da gab es ja immer so die großen Vorträge, meistens am Jahresende, die, ich glaube, Leni, du hast auch öfter mal ordentlich Flausch abbekommen, oder danach?
Ich habe einmal, das muss ich sagen, der Vortrag, auf den ich am meisten stolz bin, und der war genauso, der war nach 2,5 Jahren beim Chaos Communication Kongress dann in Leipzig, wo ich meiner Meinung nach immer noch, das werde ich immer lieben, weil ich ja eben für den Chaos Computer Club auch im Fernsehrad war, habe ich ja den Vortrag mit dem Titel Chaos im Fernsehrad gehalten. Und ich meine, den Titel liebe ich schon sehr. Sollte ich jemals ein Buch darüber schreiben, wird das auch so heißen.
Und muss ich sagen, da waren sehr, sehr viele Klicks.
Und es ist interessanterweise sicher der meistgesehene Vortrag meines Lebens geworden. da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich, glaube ich, allein auf YouTube waren es irgendwie so, ich habe, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, über 35.000 und dann kamen noch so 6.000-7.000 auf MediaCCC dazu. Also das heißt, über 40.000 Leute haben sich über ein Gremium einen Vortrag angehört, von dem sie vorher wahrscheinlich noch nie was gehört hatten.
Das und ich finde den übrigens in keiner Weise veraltet. Ich habe da gerade nochmal reingehört, weil ich werde bestimmt nochmal, nämlich am Ende, da kann man so eine Fragensession, da ist ja egal, das ist überhaupt nicht veraltet. Also das kommt einem jetzt vor, weil die Pandemie sich irgendwie gefühlt 2 Jahrzehnte zieht, aber da sind sehr viele aktuelle Fragen, finde ich. Ich würde da gleich mal anschließen bei Laura.
Genau, ich habe deine Frage noch gar nicht richtig beantwortet. Also deine Frage war ja eigentlich... wie ich mich vorbereite. So.
Genau.
Also genau. Ich verfolge das einfach schon seit Jahren und deswegen, als jetzt auch dann die Frage aufkam, als Leo dann das geschafft hat, in den Verwaltungsrat gewählt zu werden und dann die Frage aufkam, okay, wer könnte das denn jetzt machen? Das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Hörerinnen und Hörer. Sieht der Staatsvertrag auch vor, dass das sozusagen abwechselnd Frau-Mann ist. Das ist sozusagen mit eingebaut. Hatte ich da einfach total Lust drauf. So, und das ist vielleicht sozusagen jetzt aus der Praxis gesprochen. Also ist es ja, das hat ja Leo schon erzählt, es ist ja eigentlich ein total witziges Verfahren mit diesen 4 sehr unterschiedlichen Verbänden, die sich einig werden müssen sozusagen für diese Nominierung. Das finde, also ich finde das kurios, aber irgendwie auch ganz großartig. Es sind 4 sehr unterschiedliche Vereine und Verbände. Und wenn man es dann sozusagen geschafft hat und dann so einen offiziellen Brief kriegt, auch noch wirklich in der Post, dann auch mit dem ZDF-Logo, dann kriegt man auch relativ schnell einfach erstmal ganz viel Papierkram geschickt. Ne? Also man kriegt die Statuten geschickt, man kriegt die Reisekostenerstattungsrichtlinie, man kriegt Organigramme. Also das ZDF versorgt einen dann erstmal mit ganz viel Material, durch das man sich dann, also meine Nominierung ist ja, glaube ich, gerade, weiß ich nicht, 10 Tage alt. Genau, durch das man sich dann auch erstmal durcharbeitet und in 3 Wochen ist dann meine erste Sitzung.
So, ne? Aber sag mal, nach der Veröffentlichung hast du auch sozusagen von der Öffentlichkeit, also hast du ein Feedback erhalten? Welcher Art war das?
Naja, also was man schon merkt, ist, dass die anderen Mitglieder im Fernsehrat schon sehr aktiv mitschneiden, wer da jetzt dazukommt. Das habe ich schon gemerkt.
Woran?
Naja, weil also einmal, wer einem auf einmal auf Twitter folgt, wer einem auf einmal auf LinkedIn angezeigt wird und wer einem auch zum Teil eine kurze Nachricht schreibt und sagt, herzlich willkommen. Also das hatte ich schon, ich weiß nicht, Leo, ob du das teilen kannst, aber ich habe schon das Gefühl, dass da schon eine Aufmerksamkeit dafür da ist, sozusagen, was sich da bewegt. Da bewegt sich ja immer wieder was, aber das hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass das jenseits von wirklich super, super netten Reaktionen auf Twitter, also Leo und ich hatten irgendwie, glaube ich, sehr kräftige Notifications an dem Tag. Das hat mich total gefreut, aber das waren so, das habe ich schon auch gemerkt, dass da die anderen Akteure, die da vertreten sind, da schon auch einen Blick drauf haben. Das war mein Eindruck.
Ja, und ich meine, Fernsehrat fürs Internet sein ist trotzdem auf eine Art auch dankbar, weil man es ist eine Rolle, wo eigentlich fast alle natürlich heute vom Internet sich mehr oder weniger betroffen fühlen, aber es ist trotzdem was, es hat was Zukunftsorientiertes, es hat was nach vorne gerichtetes, es ist etwas, man ist jetzt nicht für einen spezifischen Verband dort nominiert und natürlich, glaube ich, bekommt man dadurch automatisch schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es eigentlich zumindest in meiner Bubble, die ich mitbekommen habe, haben sich eigentlich alle auch gefunden oder haben das eigentlich alle auch zugetraut und freuen sich, dass du das jetzt machst, Laura.
Ich habe also auch relativ positive Reaktionen so gesehen an dem Tag, wo das öffentlich wurde. Also D64 hatte auch eine Pressemitteilung gemacht mit so, also ein paar Statements, aber mein Eindruck war auch relativ positiv, aber ist natürlich auch eine gewisse immer Ambivalenz, weil man ja, bevor es wirklich losgeht, immer nicht viel mehr sagen kann als herzlichen Glückwunsch, nicht wahr? Oder hast du auch inhaltlich Kommentare bekommen,
Laura? Also, es gab die üblichen, ich glaube, ein ehemaliger Mitbewohner von mir hat geschrieben, ach, an dich kann ich mich jetzt wenden, wenn irgendwie online in den Nachrichten die Szenen vom Fußball ausgeblendet werden müssen, aus rechtlichen Gründen. Großartig. Und ich habe gesagt, ah ja. Okay. of course, so klar. Das, dann ist man gleich schon ein bisschen die Beschwerdestelle. Aber ich meine sozusagen das, was wir eingangs ja auch besprochen haben, so die Sichtbarkeit für das Gremium. Ne? Ich glaube, die Arbeit, ich nenne das immer ein bisschen Eisbergarbeit. Es gibt Arbeit, die findet unter der Wasseroberfläche statt, sozusagen. Es gibt Sachen, an denen muss man lange ackern, bis sie irgendwann mal sichtbar werden. Und so habe ich auch Leos Arbeit und was er mir aus dem Fernsehrad berichtet hat, verstanden. Es gibt viel Arbeit, die man da einfach kontinuierlich machen muss, wo man immer wieder Sachen anstoßen muss und auch gemeinsam mit Verbündeten. Aber trotzdem war es jetzt natürlich schön, dass es jetzt so einen kurzen Peak der Aufmerksamkeit gibt und damit Leute auch immer wieder dieses Gremium auf dem Schirm haben und dass da eben das Internet, so putzig das auch sein mag, dass das Internet da eben auch sitzt, weil das ist wichtig. Ja. Und es gibt, glaube ich, das will ich auch noch sagen, es gibt ja durchaus Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren wollen, aber eher um ihn zu beschränken, ne? Nicht um ihn zu stärken. Und ich glaube, wir, wie wir hier miteinander reden, kommen aus einer Warte, dass wir ihn verändern wollen, dass wir ihn verbessern wollen, auch ein bisschen modernisieren wollen, aber eigentlich aus einer Warte, um ihn zu stärken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied.
Nee, also das würde ich für mich auch unterschreiben, obwohl ich nie Fernsehrat war und auch nicht sein werde, aber das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde da gerade immer so, im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man da mal unterwegs ist oder wenn man die Sprache spricht und die Medien gut wahrnehmen kann, dann sieht man natürlich den hohen Wert. Und ich glaube, so ein bisschen sogar in der Pandemie haben die Daten ja auch gezeigt, dass das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumindest am Anfang ja sehr hoch war, also eine als seriöse Informationsquelle auch immer noch sehr wichtig ist, also neben all der Unterhaltung und den anderen Themen, die dort auftauchen.
Drostens Corona-Update war ein öffentlich-rechtliches Podcast-Format, also so muss man das auch schon sagen, also ja. Wie immer ja. Man dazu steht, aber das ja. War, finde ich, eigentlich das Corona-Leitmedium im ersten Jahr ja. Und auch und zwar über Deutschland hinaus, ne? Also das hat man auch in Österreich, war das Thema, was hat Drosten im aktuellen Podcast erzählt?
Ja, und eigentlich der Ukraine-Podcast erfüllt heute eine ähnliche Funktion. Er scheint, also auf die Art, wie das gemacht wird, da hat der NDR ja wirklich ein Format entwickelt, was offenbar Leute auch anspricht. Also auch über die, sozusagen, die Aufregung immer so von diesen Nachrichtenzyklen hinaus, das auch längerfristig zu machen. Ich will vielleicht in die Endrunde einsteigen, ja. Leonido hat immer so, vor allen Dingen bei Twitter, eine gewisse Zugänglichkeit gezeigt. Ja, man, also du antwortest auch, natürlich hattest du die Reihe bei netzpolitik.org, da gab es Kommentare. Würdest du das für den Verwaltungsrat fortführen wollen? Geht das überhaupt? Oder willst du was ändern? Willst du vielleicht auch im Fediversum oder so mehr zugänglich sein? Was ist denn so dein Plan?
Ich bin, da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Oh, ich bin ja auch jetzt inzwischen schon länger als im Fediverse. Ich hatte seit 2018 habe ich einen Mastodon-Account. Ich gebe zu, genutzt habe ich ihn eigentlich erst seit ein paar Monaten intensiver als Mastodon quasi jetzt so seinen dritten Frühling.
Ja, dann sag ihn doch mal für die Menschen.
Leonido, das ist das Schöne. In Mastodon habe ich endlich meinen echten quasi Nickname, Leonido. Ich muss nicht auf meinen Alternativ-Nickname Leonido Busch, der so lang ist, ausweichen. Also Leonido at Chaos Social bin ich auf Mastodon. Aber jetzt die lustige Anekdote ist, ich habe ja quasi bei der Republika eben war ja mein Fazit, lasst uns die Öffentlich-Rechtlichen ins Fediverse bringen. Und dann kommt meine Schlussslide und natürlich, wie man das halt so macht, da sind meine Kontaktdaten drauf, ja. Und das ist natürlich die klassische Copy-and-Paste-Slide. Und was ich natürlich vergessen habe, ist, die abzudaten. Und was bedeutet, dass inzwischen mir, glaube ich, 10 Leute auf Mastodon schreiben, ganz guter Vortrag, aber wie kann es sein, dass du für das Fediverse bist und dann in deinen Kontaktdaten der Mastodon-Account fehlt? Ihr habt recht, Leute. Es ist ein großer Fail von mir gewesen, ja. Aber ich glaube, es wäre umgekehrt blöder gewesen, ja. Dort einen Mastodon-Account stehen zu haben und auf Mastodon nicht mitzulesen. Also bitte verzeiht mir das. Inzwischen ist auf meiner Schlussslide natürlich Mastodon Leonido bereits vor Twitter gelistet. Und ich muss echt sagen, also, ich bekomme da schon relativ viel Rückmeldung. Das ist ja die Erfahrung, die viele machen. Dass auf Mastodon die Community zwar kleiner, aber agiler ist, ja, dass da durchaus und vor allem auch für so technische Fragen durchaus auch fundierter die Rückmeldungen teilweise sind. Das Gute ist ja selbst als Verwaltungsrat, ja, also man ist dann noch nicht in der ersten Promi-Liga, dass man irgendwie mit den Anfragen nicht fertig werden könnte. Also das schaffe ich noch locker. Okay. Ja, also
deine dürftige Ausrede für diese letzte Slide, die können wir leider nicht durchgehen lassen. Anekdote, die können wir nur als, ach, naja, na gut, eine Entschuldigung durchgehen lassen. Und das ist eine super Vorlage für Laura. Das kannst du doch besser, oder?
Ja, das ist sogar fast es ist ein ganz spannendes Thema, weil also ich finde das, was du sagst, Konstanz, ist total wichtig. Also die Ansprechbarkeit ist wichtig, ne, so in dem Rahmen, wie man das leisten kann. Das ist ja auch ein Ehrenamt, ne? Aber ich finde das total wichtig. Ich muss nochmal schauen, wie ich das mache, aber ich muss gestehen, dass ich sozusagen aus persönlichen Gründen meinen Twitter-Konsum sehr eingeschränkt habe in den letzten anderthalb Jahren. Also ich habe vorher eigentlich auf Twitter gelebt und habe das ziemlich reduziert, weil mir das irgendwann in der Pandemie mir so auf den Nerv gegangen ist. Also ich bin mir auch selber auf den Nerv gegangen, aber sozusagen mir ist auch so die Gereiztheit auf Twitter hat mich irgendwann genervt.
Und andere Social Media? Also jetzt mal abgesehen von Twitter?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich total unpopulär, aber also Instagram ist so mein Internet-Happy Place, muss ich gestehen. Weil ich da mich leichter von beruflichen Themen lösen kann, sozusagen. Ich habe aber mir meine übliche Handle, die ja auch, wo mich auch Leute manchmal fragen, warum hast du die eigentlich noch so? Also meine Handle ist Laura ist Gold. Das hat sich irgendwann mal so ergeben. Da habe ich noch.
Aber sag jetzt kannst du mir auflegen, wie kommt das?
Genau, ich will das auch wissen.
Ich will es auch wissen.
Transparenz hier, Transparenz, Laura. Walk the talk.
Das war, ich wollte nicht unter Klarnamen twittern. Ich habe super lange nicht unter Klarnamen getwittert. Ich glaube, ich habe das erst auf Klarnamen umgestellt, als ich dann D64-Vorsitzende geworden bin, dass da ein bisschen affig war, sozusagen. Ich bin D64-Vorsitzende, aber bitte, ich möchte irgendwie inkognito im Internet sein. Das hat dann nicht mehr funktioniert.
Ich glaube, Konstanze hat super Verständnis dafür. Die ist ja auch fast nirgends unter Klarnamen.
Ja, also darüber reden wir jetzt doch ganz sicher nicht, meine Damen und Herren Räte. Ja? Nee, wir haben aber noch nicht gehört, warum mit jetzt Laura ist Gold.
Nee, und das war dann, ich habe dann irgendwie so überlegt und ich habe dann so rumgespielt und ganz ehrlich, das war dann meine deutlich Social-Media-affinere Schwester, die dann irgendwann gesagt hat, also Laura ist Gold, ist noch frei. Und ich sage, ja gut, nehme ich das halt. Mittlerweile ist es dann halt manchmal lustig, wenn dann irgendwie Menschen in sehr offiziellen, in Anführungszeichen, offiziellen Tweets verlinken. Aber irgendwie habe ich beschlossen, ich lasse das jetzt einfach so. Hm. Ich hatte keinen Bock, das irgendwie in Laura Christine Krause umzuändern. Genau, und ich habe die gleiche Handle auch bei Mastodon, bei dem von der Böhmermann-Redaktion aufgesetzten.
Oh, das ist aber ganz neu.
Domäne, ja, ich weiß, das ist auch ganz neu und ich glaube, da bin ich irgendwie seit einem Monat oder so. Genau, und versuche mich da noch zurechtzufinden. Genau, also ich weiß, dass ich das irgendwie meine Aktivitäten wieder ein bisschen hochschrauben muss und das ist aber immer so eine Verhandlung mit mir selber. Wie gesagt, es hat mir zwischendurch ganz gut getan, mich aus manchen Twitter-Debatten ein bisschen rauszuziehen, aber mittlerweile ist die App wieder auf dem Handy.
Na, es ist ja hier auch kein Zwang, irgendwie Social Media transparent zu sein. Gut. Meine Damen und Herren Räte, ist das eigentlich, kann man das offiziell schreiben? Irgendwie so einen Briefkopf oder so?
Ich habe es nie getan. Also, aber auch wenn ich Österreicher bin, muss ich sagen,
da gibt es ja noch Geheimräte.
Geheimräte und, so, ne? Und echte und unechte Hofräte, aber es ist so, dass ich zum Beispiel ja nicht mal eigentlich meinen Titel, Professorentitel führe, den führen andere für mich, aber in meinem E-Mail-Signatur steht der nicht mal, weil ich das teilweise ein bisschen affig finde.
Also, ja, komisch für Ösis, ne? Also man sagt den Österreichern nach, dass sie so Titelhuber sind.
Aber genau, aber vielleicht genau deshalb ist es mir unangenehm. Also, ich meine, muss ich sagen, in Deutschland kenne ich das dafür mehr noch als in Österreich. Insofern muss man sagen, ist erstaunlich. In Österreich haben wir alle Titel, deshalb lassen sie es dann irgendwie auf Twitter weg, während in Deutschland gibt es immer wieder Leute, die als Doktor so und so oder als Professor so und so wirklich auf Twitter sind, wo ich mir so ernsthaft. Yeah. Ich versuche trotzdem nicht zu judgen, weil vielleicht da haben
das
die,
ist immer gut.
Ja, genau, ist immer gut, hast du recht. Überhaupt weniger judgen. Ja, aber genau.
Okay, ich versuche es nochmal mit einer Schlussrunde.
Passt.
Also das eine ist, also ich habe eigentlich noch zwei Fragen, die ich euch gerne stellen würde. Ich fange mal mit, womit fange ich an? Mit Leonie, du fangst, glaube ich, an. Das ist so eine kurze Schlussrunde. Wirst du deine Reihe Neues aus dem Fernsehrad fortsetzen und in welcher Frequenz, wenn du das schon abschätzen kannst?
Bloggen funktioniert bei mir so, irgendwann muss was raus. Das sind so Dinge, wo ich das Gefühl habe, das ist, die Welt muss es erfahren und sonst schreibt es ja keiner. Ne? Und das und man denkt, und ich habe also keinen Plan, dann und dann schreibe ich das, sondern irgendwann hat sich das aufgestaut oder das ist, oder es kann auch ganz schnell gehen, weil irgendwas passiert ist und es muss jetzt geschrieben werden. Und das führt aber dann trotzdem dazu, dass im Schnitt, ja, also so ein, zwei Mal im Monat kommt da ein Update. Ja, und ich habe jetzt nicht vor, das groß zu ändern. Das ist ungeplant bisher so gelaufen und ich glaube, das wird auch weiterhin so laufen.
Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin ein großer Fanboy deiner Texte. Also, du hast eine Gabe, das irgendwie sehr lesbar zu machen. Aber noch lieber mag ich eigentlich deine Radiointerviews mit der Schlagwortzahl von, ich weiß nicht, 4 Promillisekunde Wörtern oder so. Da kriegt man immer die volle Dosis. Wie ist es denn mit dir, Laura? Also willst du schon was sagen dazu? Wie du dir das so vorstellen kannst, irgendwie die Transparenz mit Leb zu füllen? Also was können wir denn vielleicht von dir erwarten? Oder hast du schon eine Idee oder so?
Ja, genau. Also Leo und ich haben auf jeden Fall besprochen, dass er die Serie weiterführt, aber dass ich da auch mitschreibe.
Yay!
Wir können mal gucken, in welcher Frequenz. Aber ich glaube, das lebt ja davon, wenn es gefüttert wird. Und wenn dann die Neue aus dem Fernsehrad auch bei Neues aus dem Fernsehrad ab und zu schreibt.
Das ist eigentlich schön, oder?
wär das doch eine ganz schöne Sache. Ja, ich glaube, da ist Netzpolitik einfach ein guter Andockpunkt. Und und ansonsten bin ich auch einfach gespannt. Ich meine, ich sehe mich natürlich auch in der Pflicht beziehungsweise in der Verpflichtung gegenüber den 4 Verbänden, die mich nominiert haben und ihren Mitgliedern. Das ist mir schon auch wichtig. Dass die sich auch alle gut vertreten fühlen. Und da schaue ich auch gerade sozusagen, was da so jeweils die Wünsche und Erwartungen an mich sind, dass da auch immer auch da irgendwie ein guter Kommunikationsfluss ist.
Na gut, dann möchte ich mich bei euch bedanken, aus mehreren Gründen. Zum einen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt zu sprechen über Zukunft und Gegenwart und ein bisschen auch über die Vergangenheit der Tätigkeiten. Ich möchte mich aber auch mal bedanken. Ich glaube, die Gelegenheit ist günstig für euer ehrenamtliches Engagement. Also ich glaube, viele unterschätzen, wie viel Zeit man da reinstecken kann. Auch wenn das manchmal Spaß macht, macht das auf jeden Fall nicht immer Spaß, sondern kostet etwas Zeit. Und da finde ich, ist ein Danke mal angebracht. Und da möchte ich auch gleich unsere Hörer und Hörerinnen auffordern, wenn sie das auch mal sagen wollen, tut euch keinen Zwang an. Die Kommentare dafür sind immer offen. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht in 2, 3 Jahren oder so, oder vielleicht sogar eher 4 oder 5 Jahren, nochmal rekapitulieren können. Also wenn Leonido ein paar Jahre im Verwaltungsrat ist und hoffentlich Laura eine gute Bilanz ziehen kann über ein paar Jahre Fernsehrat, dann hoffe ich, dass ihr uns gewogen bleibt und nochmal mit uns sprecht. Habt ihr noch irgendeine Message an unsere Hörer und Hörerinnen? Dann habt ihr jetzt die Chance. Laura zuerst.
Ich bin wunschlos glücklich.
Und du, Leonido?
Ja, wenn wir schon so im Dankesmodus sind, möchte ich dir danken für deine kompetente Gesprächsführung und dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu hosten.
Total gern.
Und ich freue mich schon. Das erscheint aber eh in der Reihe Neues aus dem Fernsehrad, dieses Gespräch, oder?
Das habe ich noch gar nicht so richtig abgefragt.
Ich will das in meiner Reihe haben.
Naja, ich kann den Tag da einfach ransetzen. Ach so, willst du auch deine Nummer haben? Das können wir später
verraten. Ich finde, es wäre der 90. Eintrag. Also ich finde, das wäre ein Jubiläumseintrag. Cool, also ich fände das schick.
Ich werde versuchen, das in der Redaktion hier mehrheitsfähig zu machen.
Das wäre echt total. Ich bin total dankbar dafür.
Okay, dann vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal beim Netzpolitik.org Podcast.